Peter Gehring sah Monika erstaunt an. »Ihr Vater ist auch verschwunden? Wurde er möglicherweise entführt?« Sie schüttelte den Kopf. »Kurz nachdem meine Mutter gestorben war, ist er abgehauen und hat nur einen kurzen Abschiedsbrief hinterlassen«, erklärte sie. »Er schrieb, dass er um sie trauern müsse und sich deshalb an einem nur ihm bekannten Ort zurückziehen wolle.« Der jungen Frau war nichts erspart geblieben. Aber im Fall ihres Vaters konnte Gehring ihr nicht helfen. Außerdem ergab die Geschichte keinen Sinn. Zumindest im Moment noch nicht. Er setzte sich wieder auf die Couch. »Ich dachte, Sie wollten mit Ihrer Verwandtschaft nichts zu tun haben.« »Ja, mit Ausnahme meines Vaters. Er war anders als der Rest der Familie. Für ihn war ich immer seine Sternschnuppe. Er platzte vor Stolz, als er erfuhr, dass ich Kunst studieren wollte, um eines Tages in seine Fußstapfen zu treten.« Sie lächelte. »Ja, dann wäre ich immer einen Schritt hinter ihm geblieben. Nein, ich sollte meinen eigenen Zugang zur Kunst finden, um seine Werke eines Tages zu verstehen.« Gehring dachte an das schreckliche Gemälde mit der schwitzenden Kirche im Vorraum. Was gab es da zu verstehen? Musste man tatsächlich studieren, um diese Art Kunst zu begreifen? »Wo wurde Ihr Vater zuletzt gesehen?« »In San Michele, letztes Frühjahr, auf dem Familiensitz der De Vecchios.« »Wie Teresa.« »Lebte er in Italien?« Sie nickte. Die Sache sah düster aus. »Ich würde Ihnen gerne helfen, doch dafür ist die italienische Kripo zuständig.« »Ja, ich weiß.« Frust klang in ihrer Stimme mit. Außerdem wirkt es so, als wollte sich ihr Vater freiwillig absetzen. Falls also nichts gegen ihn vorliegt und keine beispielsweise Unterhaltszahlungen von ihm ausständig sind, wird die Kriminalpolizei nicht gerade Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihn zu finden.«
»Die haben gar nichts getan.«
Das war zu erwarten gewesen. Ein nettes Kerlchen, dieser Salvatore De Vecchio. Monikas Mutter starb, und er machte sich aus dem Staub und hinterließ seiner Sternschnuppe bloß einen Brief. Trotzdem wollte sie ihn finden. Das Mädchen tat Gehring leid, aber für diesen Fall war das österreichische Bundeskriminalamt nicht zuständig. Bestimmt sah sie die Antwort in seinem Gesicht.
»Was raten Sie mir?« fragte sie.
»An Ihrer Stelle würde ich mich an einen italienischen Privatdetektiv wenden.« Sie lachte laut auf.
»Danke für den großartigen Tipp. Das haben Tante Teresa und ich letztes Jahr bereits getan und 6.000 Euro hingeblättert, für die ich 7 Monate lang neben der Uni als Aushilfskraft in einem Pub schuften musste. Und was ist dabei herausgekommen?«
Das tat Gehring in der Seele weh. Jemand hatte das Mädchen kräftig ausgenommen. »Möglicherweise haben Sie den falschen Detektiv engagiert.«
»Teresa ist OP-Schwester und ich studiere Kunst. Woher sollen wir wissen, wer der Richtige für diesen Job ist?«
Gehring erhob sich und zog eine Visitenkarte aus seiner Brieftasche. Monika betrachtete sie.
»Eine Frau?«
»Sie wohnt in Wien und ist die Beste, die ich kenne. Außerdem lässt sie beim Honorar mit sich reden und knöpft einer Studentin bestimmt keine 6.000 Euro ab.«
»Elena Gehring«, murmelte Monika, »ist das etwa Ihre...«
»Ja.« Es klang wehmütig. Der Gedanke an Elena fuhr ihm wie eine Klinge in den Magen. »Sie wird Ihnen helfen. Und falls nicht, kann sie Ihnen bestimmt einen Rat geben, was zu tun ist.«
Monika drehte eine Haarsträhne zwischen den Fingern. »Ich weiß nicht. Seit Teresa verschwunden ist, muss ich allein für die Betriebskosten des Hauses aufkommen.«
»Versuchen Sie es«, riet Gehring ihr. »Elena hat Rechtswissenschaften studiert, führt seit 3 Jahren eine eigene Detektei, bildet nebenbei jüngere Kollegen aus und hat schon viele scheinbar unlösbare Fälle erfolgreich abgeschlossen. Das ist der einzige seriöse Tipp, den ich Ihnen geben kann. Vergessen Sie alles andere.«
»Danke.«
Monika erhob sich und begleitete ihn zur Tür. Bevor er das Haus verließ, drehte er sich noch einmal um und deutete auf die Karte in ihrer Hand. »Falls Sie mit ihr telefonieren, würden Sie ihr bitte etwas von mir ausrichten?« Monika sah ihn verwirrt an.
»Ich dachte, sie wäre Ihre Frau.«
»Das ist kompliziert. Jedenfalls, sie hat immer noch mein Notebook mit der Ausrüstung.« Gerhard Hödel stand neben dem Tisch, einen Fuß auf dem Stuhl, und starrte ungläubig auf den kleinen Monitor. »Was zum Teufel macht Lydia da?« presste er hervor. Ich schätze...« In diesem Moment vibrierte Elinas Handy, ausgerechnet jetzt. Sie griff in die Handtasche, warf einen Blick auf die ihr unbekannte Nummer und drückte den Anruf weg. »Wird sie erpresst?« fragte Hödel. Elena schüttelte den Kopf. Sie ahnte bereits nach den ersten Sätzen, die sie belauscht hatten, worum es ging. Am liebsten hätte sie die Übertragung gestoppt und den Beschattungsauftrag abgebrochen. Das war eine Sache für die Kripo. Gerhard Hödel war knapp 60 Jahre alt, eine charismatische Person, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Hödel Immobilienbank mit 12 Niederlassungen in Wien und Osteuropa und nagte nicht gerade am Hungertuch. Trotzdem zahlte er bestimmt keine 3000 Euro, um jetzt auszusteigen. Mittlerweile wusste er, dass seine Tochter ein dubioses Verhältnis führte, für das sie viel Geld benötigte. Was er mit dem Videomaterial anfangen wollte, blieb ihm überlassen. Er hätte seine Tochter damit fertig machen, beruflich und privat ruinieren können. Aber Elena vermutete, dass er nur Gewissheit brauchte, was seine Tochter in ihrer Freizeit trieb, um seine kleine Familie zusammenzuhalten. Sie schätzte, dass er Lydia nicht einmal wissen lassen würde, dass er von ihren geheimen Treffen und den abgebuchten Geldbeträgen wusste. Er wollte ihr helfen, falls sie in Schwierigkeiten steckte. Die Frage war allerdings, ob das funktionieren würde, wenn man einander misstraute und nachspionierte. Doch das war Hödels Problem. Jedenfalls war Lydia mit dem raubeinigen Mann nicht ins Bett gestiegen. Sie saßen beide auf dem Bett, angekleidet, und unterhielten sich. Lydia hatte nicht einmal ihre Sonnenbrille abgenommen und ihr Begleiter hatte nur das Sakko abgelegt. »Können Sie den Ton lauter stellen?« fragte Hödel. Elena schüttelte den Kopf. Die Lautsprecher des Notebooks waren bereits bis zum Anschlag aufgedreht. Sie lauschten. »Reichen diese Unterlagen?« erklang Lydias Stimme vom Verkehrslärm der Straße überlagert aus dem Notebook. Der Mann nickte. »Denke schon.« Elena konnte es nicht genau identifizieren, aber seine Stimme hatte einen bosnischen oder serbischen Akzent. Die Bewegungen seiner Lippen erschienen zeitverzögert auf dem Monitor. Lydia kramte ein Foto aus ihrer Handtasche und legte es zwischen ihnen auf das Bett. »Hier, ist noch ein Foto von ihm.« »Falls sich eine Änderung in seinem Terminkalender oder bei seinen Dienstreisen ergibt, rufen Sie diese Nummer von einer Telefonzelle aus an. Ich sage Ihnen, wann es losgeht. Dann sollten Sie am besten im Ausland sein.« Gerhard Hödel zog an seinem Krawattenknoten. »Meine Tochter will jemanden überwachen lassen?« »Vermutlich geht es um Sie.« Hödel starrte sie ungläubig an. »Das ist doch ein Witz. Ich bin seit 15 Jahren Witwer und hatte seit dem Tod meiner Frau keine Beziehung mehr. Ich habe mein gesamtes Leben für Sie...«
»Ihre Tochter möchte Sie nicht beschatten lassen,« unterbrach Elena ihn.
»Was zum Teufel dann? Ich dachte...« Elena ließ die Aufzeichnung weiterlaufen, schaltete jedoch den Ton ab. Hödel musste nicht alle Details erfahren. Irritiert blickte er auf die verstummten Lautsprecher. »Was tun Sie da?«
»Atmen Sie tief durch.«
Elena hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Hödel missverstand die Situation. So abgebrüht er möglicherweise als Bankvorsitzender agierte, so blauäugig war er als Vater.
»Ich fürchte, Ihre Tochter hat jemanden engagiert, der sie töten soll.«